Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Was hat uns das Bauhausjahr gebracht? 2019 gab es ja viele Erinnerungsdaten. Die Bauhausgründung vor 100 Jahren in Weimar, die Verlagerung dann nach Dessau, schließlich Berlin, wo das Bauhaus 1933 von den Nazis geschlossen wurde. Wir waren in diesem Jahr bei vielen Bauhaus-Events, bei Ausstellungen, Konzerten und Happenings. Es gab Fazit-Sondersendungen über die neuen Museen und jede Menge interessanter Bauhaus-Literatur. Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat das Bauhaus-Jubiläum intensiv begleitet. Schauen wir also nochmal zurück. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Angefangen mit den Museen, die im Bauhausjahr eröffnet wurden. Erste Station machen wir in Weimar. Hat die Stadt und das Bauhaus von dem dort betriebenen Aufwand profitiert?
Im gewissen Rahmen schon, einfach deswegen, weil für Weimar der Rahmen dessen, an das man sich überhaupt erinnert, wirklich erweitert wurde. Also seit den 70er Jahren gab es ja, also seit der DDR-Rehabilitation des Bauhauses, gab es schon so eine gewisse Ebene. Wir erinnern auch ans Bauhaus. Dann gab es schon das Bauhausmuseum seit den 1990er Jahren. Aber jetzt haben die eben diesen sehr großen Neubau bekommen. Das ist das eine. Und viel, viel wichtiger, sie haben im historischen, alten, großherzoglichen Museum den Vorlauf auch dazu bekommen. Und das ist völlig faszinierend geworden. Ich finde, das ist eigentlich der spannendste Teil des ganzen Programmes. Dort hat das Dresdner Büro White Box eine neue Inszenierung gemacht der historischen Sammlung. Also die Sammlung, die Objekte kannte man alle, zum Beispiel zur Weimarer Malerschule, zum Nietzsche-Kult, zum beginnenden Gropius-Kult, zu Henri van der Velde. Diese ganzen Sachen sind zusammengebunden worden mit tollen Möbeln, mit einer super Installation, die wirklich Spaß macht und bei der einem klar wird, in Weimar war um 1900 Aufbruchsgeist. Der war schon, bevor das Bauhaus überhaupt kam. Naja, und dann geht man halt rüber zum eigentlichen Bauhausmuseum und das ist dann wirklich ein Absturz. Das kann man anders überhaupt nicht ausdrücken. Das ist halt eine große Betonkiste mit an sich sehr schönen Grundformen, entworfen von Heike Hanada. Aber eben diese Grundformen sind ganz grob ausgeführt. Das macht keinen Spaß anzugucken. Und dann ist da drinnen die Installation völlig konventionell. Man geht eben durch die Geschichte des Bauhauses durch, kommt dann irgendwann im obersten Geschoss an. Und da dann endlich kommt das ganz Spezielle der Weimarer Sammlung, nämlich die Sammlung, die Gropius und seine Genossen, wenn man so will, 1924 beim Umzug nach Dessau selber zusammengestellt haben.
Gehen wir weiter nach Dessau. Die Stadt hat ja auch ein neues Bauhausmuseum bekommen.
Und ganz anders. Das ist wirklich ganz toll. Das war ein Erlebnis. Das Entscheidende ist dort, sie hatten ja auch nur sehr wenig Geld, um die 25 Millionen Euro vom Bund und vom Land zusammengestellt, mussten damit agieren, haben dort eine Architektur hingestellt, die sehr, sehr einfach ist. Das ist eigentlich eine Art Fabrikhalle mit einem Hauptgeschoss, in dem man sich versammeln kann, einem Obergeschoss, einer Blackbox, wenn man so will, in der ausgestellt wird. Und am Ende dieser Ausstellung befindet sich dann eben wieder ein Highlight. Das ist nämlich die Sammlung, die in den 60er, 70er Jahren zu DDR-Zeiten, als das Bauhaus noch wirklich diskriminiert wurde in der DDR-Erinnerungskultur, zusammengestellt und dann eben später angekauft wurde für die staatlichen Kunstsammlungen.
Das Bauhausarchiv in Berlin, das ist ja wegen Sanierung und Erweiterung geschlossen, aber das Bauhaus hat sich hier in der Berlinischen Galerie präsentiert. War das jetzt ein Manko?
Nicht wirklich eigentlich. Also die Ausstellung heißt Original Bauhaus und das ist wirklich ganz toll gelungen, was Annemarie Jeggi und ihre Kollegen da gemacht haben. Sie haben nämlich mal gefragt, ja, wie steht es eigentlich mit dem Originalkult und mit dem Künstlerkult in einer Institution, die dezidiert industriell arbeiten wollte, die gar nicht unbedingt, zumindest ab 1924, also nachdem sie in Dessau waren, die gar nicht mehr unbedingt das Einzelkunstwerk im Auge gehabt hat, sondern auch die Massenfabrikation. Was bedeutet dann überhaupt der Künstlerkult? Gerade wenn man sich Walter Gropius anguckt, wie der sich großartig inszeniert hat als der super Künstler, Manager, wenn man so will, und die ganzen vielen anderen Leute dort, die eben doch als Künstler agiert haben, und dann aber Produkte hergestellt haben, die für den Massenmarkt gedacht waren zumindest. Der größte Teil davon waren ja Luxusprodukte, wie wir heute wissen, aber es waren gedacht für den Massenmarkt. Und diesen Konflikt, den arbeiten die gar ganz toll raus. Das macht richtig Spaß anzugucken.
Sie haben jetzt schon angedeutet, was Sie in diesem Bauhausjahr auch geärgert hat, also die Architektur von Heike Hanada zum Beispiel. Was noch?
Ja, ganz im Zentrum vor allem, dass der Kult um die Stars so wiederbelebt wurde. Ja? So Walter Gropius, Mies van der Rohe, Mats Dahm etc. Die ganzen Namen, die wurden wieder hochgeputscht. Jetzt kamen ein paar Frauen dazu, okay. Aber im Großen und Ganzen ging es wieder um Starkult. Ausgerechnet in eine Institution, die zumindest behauptet hat, dass sie eben nicht über Stars leben will. Das ist das eine. Und das zweite ist, was wirklich sehr, sehr ärgerlich ist, durch das Programm wurde die Erinnerung, die gerade etabliert worden war, wieder zugedeckt, dass nämlich das Bauhaus nicht die Moderne war, sondern dass es ganz, ganz viele Modernen parallel gegeben hat und in den 1920er Jahren auch überhaupt nicht klar war, ob das Bauhaus sich durchsetzen wird als die wichtigste Schule. Da gab es die Skandinavier, da gab es die Niederländer, da gab es die Franzosen, gab natürlich die Russen selbstverständlich. Es gab eine ganz eigene britische und amerikanische Moderne. Die existierten alle parallel zum Bauhaus. Und das ist jetzt wieder alles zusammengedeckt worden durch einen großen, breiten Deckel. Die Moderne ist weiß und kastig und ist Bauhaus. Das ging bis dahin, dass der Berliner Senat allen Ernstes behauptet hat, die Berliner Siedlungen der Moderne wären Teil des Bauhauserbes. Also Martin Wagner und Bruno Taut, die entscheidenden Architekten hier, die hätten sich im Grabe umgedreht. Hm. Die haben das Bauhaus gehasst.
Aber es gab doch internationale Projekte, internationale Perspektiven aufs Bauhaus. Ich denke an das Projekt Bauhaus Imaginista.
Das war wirklich eine Ausnahme, aber es war eben auch genau deswegen so toll, muss man sagen. Weil es eben gezeigt hat, das Bauhaus steht in einem riesigen Netzwerk, das die ganze Welt umspannt hat. Also nach Indien, ging nach China, ging nach Japan, nach Südamerika selbstverständlich und nach Nordamerika. Von lauter Reformen, Bewegung, wie machen wir weiter nach dem Großen Weltkrieg, selbstverständlich, nach diesem Kulturclash, aber eben auch nach der Erschöpfung des Historismus, wo eben die Säule irgendwie nicht mehr so das Rollenmodell sein konnte, sondern was machen wir neu? Wie beginnen wir eine neue industrialisierte Zivilisation? Das war vielleicht, denke ich, das Projekt, das am meisten überleben wird, neben einigen Büchern eben. Aber vor allem wird man im Kopf haben, Bauhaus Imaginista.
Alles in allem, hat sich der ganze Aufwand im Bauhausjahr gelohnt?
Ja, hat sich insofern vor allem gelohnt. Einerseits deswegen, weil die Regionalschulen dann doch endlich mal die Gelegenheit hatten, einfach weil das Geld vorhanden war, sich auch darzustellen. Ja, dann konnte eben ein Buch erscheinen wie das über die Moderne in Magdeburg. Ja, das wäre sonst wahrscheinlich nicht finanziert worden. Oder über die Moderne im Rheinland. Ganz wichtig, selbstverständlich, sind gleich zwei Biografien über Walter Gropius erschienen, die extrem widersprüchlich sind. Das eine von Herrn Polster, das kann man im Großen und Ganzen zur Seite legen. Das ist mit seinen Erkenntnissen weit hinter der Forschung hergeblieben. Also er hat behauptet, er hätte entdeckt, dass jetzt die Frauen diskriminiert wurden und dass Walter Gropius Antisemit gewesen sei und ein Herrenreiter und so weiter. Das ist alles seit den 1990er Jahren bekannt. Großartig dagegen die Biografie von Winfried Nerdinger, die jetzt gerade erst erschienen ist, vor wenigen Wochen, die einfach die ganze Forschung der letzten 30 Jahre mit inhaliert hat und eben auch eine neue Perspektive auf diese wirklich zentrale Person des 20. Jahrhunderts geöffnet hat. Also insofern, es hat sich sehr gelohnt, aber man darf auch nicht vergessen, es hat auch manches zugedeckt. Und wir müssen jetzt im Grunde genommen wieder anfangen, die vielen Modernen des 20. Jahrhunderts unter dem großen Bauhausjahr hervorzukramen.
Das Bauhausjahr 2019 im Rückblick von Nikolaus Bernau. Danke.